Und zwar ist die Übergangsphase ja irgendwie auch von gewissen gesellschaftlichen Ansprüchen geprägt gewesen, auf eine Art. Und haben Sie in dieser Hinsicht irgendwie einen Druck verspürt?
Jetzt müssten Sie mir helfen, was Sie damit meinen.
Also, so ein bisschen, es ist ja erwartet worden, dass Sie, wie gesagt, selbstständig wohnen, irgendwie
Ja.
eine Familie gründet. Und das sind ja so die
Keinerlei
gesellschaftlichen
Druck,
Vorstellungen.
keiner mehr hat mich einfach gehen lassen. Wie ein heißer Herdöpfel. Wir hätten da müssen begleiten. Sage ich jetzt heute, oder?
Und dort
Weil man
haben
hat mich einfach ins Leben rausgeschickt. So quasi, jetzt hat sie eine Lehre, jetzt kann sie selber verdienen, sie kann ihren Lebensunterhalt selber generieren. Jetzt macht es gut. Aber mit dem Package, das wir mitgegeben haben, hat es nicht gut gehen können.
Das ist im
Ich war ja
Heim.
nicht lebensfähig
Ja.
gewesen.
Also im Heim haben sie nie irgendwelche Ansätze von irgendwie Belehrungen gemacht, was sie, wie sie eine Wohnung suchen. Das ist nichts. Das ist einfach nur die Lehre, die sie euch.
Ja. Also, die Klosterfrauen wären, glaube ich, gar nicht fähig gewesen, uns das beizubringen. Oder?
Wie sind Ihnen denn die Schritte schlussendlich gleich irgendwie gelungen? Also
Ja,
vielleicht nicht ganz.
das ist auf die eine Seite auch ein hoher Preis gewesen, zum Lernen, oder? Also beispielsweise, ich habe ja dann eben meinen Mann geheiratet, weil ich schwanger war, weil es geheißen hat, entweder heiratest oder du kommst wieder in ein Heim, oder? Wobei, ich glaube, ich hätte ihn auch sonst geheiratet, weil ich an ihn geglaubt habe. Er war zwar ein Trinker, aber ich dachte, er hört schon auf und er war auch massiv älter als ich. Also er war etwa 12 Jahre älter, ich muss nachschauen, ich weiß nicht mehr, wie alt
Also, wo
er
sie
ist.
19 gsi sind jetzt,
Ja,
ja.
genau, ja. Und er war ein Hübscher und aber eben trunken hat er, das habe ich gewusst. Und ich schwanger und keine andere Wahl, oder? Und dass er mich genommen hat, das ist mir schon klar. Ich habe mich auch genommen. Ja. Und von dem her ist es natürlich auch dann, wir sind 14 Tage geheiratet und dann habe ich das erste Mal Schläge bekommen von ihm, weil er betrunken war. Er hat mich nie angelangt. Weil, da muss ich sagen, wenn er nicht betrunken war, ist er wirklich ein feiner Mensch gewesen. Aber wenn er betrunken war, ist er der wahre Teufel gewesen. Also eben dort manchmal, ich habe mit der Nachbarin, wir haben in einem Block gewohnt, habe ich mit der Block, in Bellinzona, habe ich mit der Nachbarin einfach gesagt, wenn ich rufe ein Auto, müsse ich die Polizei anrufen, weil ich habe ja nicht einmal ein Telefon gehabt, oder? Und dann vielfach müsse die Polizei kommen und ihn mitnehmen und so. Dann am anderen Tag, das war ja dort zumal so, gewesen, ist glaube ich heute noch so, musst du ihn ja wieder holen, weil ja du verfügt hast, dass sie mitnehmen, oder? Und dann hat er einmal geprügelt bei mir und hat gesagt, ich mache es nicht mehr, ich verspreche das, ich schwöre, das weiß ich nicht was. Und ich sage jetzt immer nach dem 100. Mal, aber das stimmt nicht, hat er gesagt, der Prätorin von Bellinzona, Frau Waser, Sie müssen uns nicht mehr anrufen. Es hat keinen Sinn. Und aber da, wo ich das erste Mal Schläge bekommen habe von ihm, habe ich mir selber versprochen, ich mache die Fahrprüfung und wenn ich die Fahrprüfung habe, dann gehe ich. Das habe ich mir versprochen. Und ich habe mir versprochen, dass mich nie mehr jemand schlägt. Das habe ich mir da, wie könntest du einen Film lesen oder ein Buch lesen, habe ich mir gesagt, mich schlägt niemand mehr in meinem Leben, in meiner Zukunft, niemand mehr.
Das ist verständlich.
Ja. Und da bin ich eigentlich so quasi gezwungen worden, erwachsen werden, oder? Und eben das noch schnell einfach so, gehört ja dann nicht dazu. Als ich die Fahrprüfung gemacht habe, hat ja wieder ganze Haufen, ist davon abhängig gewesen. Kann ich jetzt gehen, kann ich ihn verlassen, oder? Und ich komme an dem Prüfungstag mit dem Fahrlehrer dorthin und es war so Wetter gewesen wie da. Und ich habe schon gebrüllt, als ich ins Auto eingestiegen bin. Das brüllt einfach mit mir, oder? Und nachher hat noch der Fahrlehrer mir sein frisch gebügeltes Nastuch mitgegeben, um dass ich auch mit go fahren oder? Und dann sagt er noch zu mir, du musst noch den Scheibenwischer abstellen, dass der Experte auch merkt, du kennst das Auto. Mhm. Oder? Dann sind wir gefahren und ich habe Brigitte gefahren. Die Avanti, a destra, a sinistra, proseguire und so. Und ich... oder? Und nachher fragt er mich noch, ob ich verheiratet sei. Und ich... sie. Und dann erst recht müssen Brigitte. Und nachher... Habe ich musste parkieren und beim Parkieren musste er mir einmal helfen. Also, und das hat auch schon geheissen, das ist kein Problem. Oder? Aber weil er mir musste helfen, habe ich gedacht, jetzt bin ich durchgedreht. Jetzt bin ich durchgekehrt. Oder? Und habe mich nicht mehr ausklinken aus dem Briegen. Und er hat nicht mehr geredet mit mir. Er hat nur noch gesagt, ritornare. Mhm. Und dann sind wir hergekommen bei der Motorfahrzeugkontrolle. Die Sonne blau, die Gino.
Oh nein.
Fahrlehrer schränkt die Türen auf, stellt den Ding an, den Scheibenwischer ab und schüttelt noch den Grind. Und ich natürlich eben aufgelöst. Da sagt doch der neben mir, ja, gefahren ist sie gut. Aber ich habe gedacht, wenn ich noch etwas sage zu einer, dann springt es mir zum Auto aus. Und ich habe das Billett geschafft. Oder? Aber es hat so viel für mich bei diesem Billett abgehangen. Oder? Und wenn man sich vorstellt, ich habe am Morgen habe ich eine Prüfung gemacht auf einem Lada. Das war ein kleines Druckchen, schon neu, eben vom Fahrlehrer. Und am Nachmittag bin ich mit einem Opel Capitan 2 Liter auf Chur gefahren, ganz allein. Und schon die erste Radarbusse.
Oh nein!
Das wäre nicht mehr möglich. Das ist natürlich, dort zu malen, ist da nichts gewesen, oder? Ja.
Aber wenn Sie so das Gefühl jetzt zum Beispiel vergleichen zwischen. Sie haben ja jetzt zweimal gesagt, dass eine Prüfung. Eigentlich, dass ihr Leben von dieser Prüfung abhängig war, haben sie das gleiche Gefühl bei der Abschlussprüfung von der Lehre auch gehabt, wie jetzt bei der Autoprüfung?
Genau, die gleiche. Genau, Riesendruck einfach, Riesendruck, oder? Riesendruck. Mhm. Was mache ich, wenn es nicht funktioniert? Oder? Mhm. Weil von hier weg, wo ich meine Autoprüfung habe, habe ich gewusst, jetzt kann ich gehen. Mhm. Oder jetzt kann ich gehen. Nimmst den Schlüssel und gehst. Mhm. Oder? Und bei der Lehre war es ja auch genau das Gleiche. Wenn ich die Prüfung schaffte, kann ich gehen. Wenn ich den Lumpen habe, kann ich gehen. Oder gar nicht. Mhm. Ja. Weil es ist ja so, wenn man den Druck hat, zum gehen, und man nicht gehen kann, wird es ja viel schlimmer. Oder? Und nachher, wenn du aber könntest gehen, wird der Druck ja auch weniger gross. Mhm. Oder? Einfach nur für euch zur Erklärung, als ich ja die Akte gelesen habe, wollte ich ja gehen. Also ich wollte zum Leben aussteigen, ich wollte kollektiven Selbstmord machen, ich hatte Mordgedanken, ich hatte alles. Und weil ich ja zuletzt mich zum Leben entschieden habe, war eigentlich, ich wandere aus. Weil bis ich meine Akte gelesen habe, war die Schweiz meine Heimat. Mhm. Ich habe gesagt, du hast eine Mami, du hast keinen Papi, aber du bist in der Schweiz gross gekommen. Oder? Das war für mich wie ein Elternhaus, die Schweiz. Mhm. Oder? Und dann habe ich auch noch die verloren, weil die hat mich auch verraten auf der ganzen Seite. Oder? Und darum wollte ich auswandern, ich wollte auf Island gehen. Und ich kann ja nicht einfach die zwei Kinder packen und auf Island gehen. Das hat man im 87 auch nicht können, im 90 auch noch nicht, oder? Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Jasmin 17 war, Desiree 7, dass für die Jasmin wäre gesorgt gewesen. Sie hatte einen Freund gehabt, dort zumal, und war auch eingebettet gewesen, die Beziehung in diese Familie, oder? Und Desiree, die hat man, habe ich auch in eine Pflegefamilie gebracht. Weil ich habe gesagt, ich kann nicht mit ihr auf Island gehen. Ich muss mich zuerst dort installieren. Oder? Und natürlich hat der Kinderpsychologische Dienst vorher auch und so. Die haben mich alle behandelt wie ein schallenloser Sei. Die haben gedacht, die sind alle erschlagen von meinem Elend, wo ich da, wie ich zu weh war. Wie wisst ihr, wenn man sagt, sie können sich daraus nicht vorstellen, aber ich habe tagelang, wochenlang, habe ich meine Todesanzeige formuliert. Weil ich habe immer gedacht, dort rein muss es, warum? Also, ja. Und dann fängst du auch formulieren und so. Oder beispielsweise habe ich mir vorgestellt, wie sagt man, im Krematorium, ich liebe ja die Musik. Ich habe ja in meinem Leben nie Musik gehabt und habe sehr gerne Musik. Oder? Und immer wenn ein Stück gekommen ist, und das ist jetzt nicht Schlager, oder ich habe zum Beispiel unheimlich gerne leichte Klassik, Wiener Walzer, und das finde ich so etwas Geiles. Oder? Schon nicht nie endende Arien, das kann ich nicht hören, das tut mir weh, aber leichte Klassik, oder eben, ist ja toll, toll da gekommen, und so ganz schöne Sachen, habe ich immer gedacht, ja, das wäre auch noch ein schönes Stück im Krematorium. Ja, das wäre ja auch noch schön. Oder? Ich habe mir einfach meine Beerdigung zusammen mit meinen Kindern natürlich vorgestellt. Oder? Und dann hätte das müssen einen ergreifenden Moment geben, dass quasi alle die, die dort waren, gemerkt hätten, so quasi, was haben wir angerichtet oder was haben wir uns angetan. So, also, dass das den Leuten hineingeht, dass es nicht ein freiwilliger Entscheid war oder so, dass das mit Schmerzen verbunden ist. Mhm. So kannst du natürlich nicht leben. Oder? So kannst du nicht leben. Es geht nicht. Oder? Und, aber heute weiss ich das selber. Ich meine, ich habe auch viel gelernt daraus. Eben, wenn du einem Menschen sagst, Frau Wasser, sie können schon gehen, aber sie müssen es einfach gut aufgleisen, dass sie eine gute Zeit haben in Island. Oder? Dann nachher, wird plötzlich könntest du. Oder? Plötzlich könntest du. Und dann siehst du aber, ja, wohin willst du am liebsten? Ich will auf Island. Auf alle Fälle auf Island. Aber Island kannst du den Hund nicht mitnehmen. Island kannst du den Hund mitnehmen. Und ich hätte meinen Hund nie da lassen. Nie. Ich hätte meine Kinder da lassen, um mich zu installieren. Aber ich hätte nicht meinen Hund da lassen, weil der Hund war der, der mich in dieser Zeit am besten können, trösten konnte. Das ist, sagt meine Grosse und die Kleine immer noch, der Hund. Das war mein Lebensretter hier.
Ja, das stimmt. Ja. Das ich kenne das auch bei vielen, wo
eben, das kennt man auch bei uns, wegen den Tieren, oder? Also, ich habe noch nie in meinem Leben eine Reitstunde gehabt. Ich bin auf jedes Reitross raufgekocht. Und wenn es noch der böste Spock gewesen wäre. Ja, und ich habe mit denen geschnorrt. Ich habe nur mit denen geschnorrt. Und wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, wie meine Stimme zittert, haben sie gedacht, ja, da oben hockt eine, ich tue mich gescheiter gut verhalten, oder? Und habe aber auch Sachen erlebt, eben auch Erfahrungen, natürlich mit der Zeit, auch wenn du nie eine Reitstunde hast, lernst du ja gleich, lernst du ab dir selber, oder? Aber also, Tiere sind für mich, ich kann nicht ohne Tiere leben, ich hätte gerne viel mehr. Da, wo die Blöcke sind, waren drei Lama vorher. Ich habe mit Lama eine tiergestützte Therapie gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe vier Lama gehabt, das habe ich eben so umtauschen, darum sage ich, ja, drei Lama gehabt. Ich kann Ihnen sagen, ich habe alles fertig gebracht mit den Lama. Alles. Die waren wie der Hund dort. Wie lange hockt der schon und macht keinen Mucks? Hä? Eben, ja.
Dann haben Sie es auch, du euren Hund, geschafft, um von diesen negativen Gedanken wegzukommen?
Nein.
Oder hat sie auch anders?
Das war meine Unterstützung.
Ja.
Aber wie soll ich sagen, was mich, wo dann der Umkehr kam, ist oder so, war dann, wo ich gesagt habe, ich gehe mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit. Also, für das steht irgendjemand gerade. Und ich habe mir hier gesagt, das ist ein Stück Schweizer Geschichte und da gehört die Geschichtsbücher. Und von denen weg bin ich gnadenlos.
Wann haben Sie das erste Mal etwas gemacht an der Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte?
Ja, das ist eben wahrscheinlich, ich bin noch mit dem Fernsehen, Schweizer Fernsehen am wie sagt man, recherchieren und schauen, ob ich es noch überkomme und noch finde, weil ich ja nur die grossen, dicken Kassetten da,
die alten.
Ich meinte, das war 89-90. Da habe ich gesagt, das ist ein Stück Schweizer. Und dann ist natürlich auch der Beobachter, der Schweizer Beobachter hat einen Artikel von mir gemacht, dann Zürich Zeitung und so, dann das Aargauer Tagblatt und dann war wieder eine Medienkonferenz mit der Ruth Dreyfuss, dann mit dem Gotti auch und so. Also eben seitdem bin ich ja eben einfach als Präsidentin von der Stiftung Nasche Tienische bin ich dann auch in der Öffentlichkeit gestanden.
Ja, einzelne von den Artikeln haben wir
ja
gelesen.
Ja.
Genau. Und die letzte Frage zu dem Teil wäre noch, hat sie irgendjemand aus dem Heim unterstützt beim Schritt zurück in die Gesellschaft? Da haben wir aber eigentlich schon beantwortet.
Gar niemand. Was für euch sicher noch oder unterhaltsam oder auch noch wichtig war, wenn eins rausgekommen ist aus dem Gutthirt und du gut gehabt hast mit denen, dann war es so wie ein ungeschriebenes Gesetz gewesen, wenn man auf die Kurve geht, kann man die besuchen. Und dann helfen die einem weiter. Entweder du kannst pennen bei denen oder sie geben dir Zähnennoten oder weiss ich nicht was. Und ich weiss, ich bin einmal auf die Kurve gegangen mit Anita Willi und mit, wie die andere geheißen, die meinte, sie hat Jenny zum Namen, aber ihren Nachnamen weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall Anita Willi, das weiss ich glaube ganz genau. Eben die war auf jeden Fall von Domatems gewesen. Und die, die in Embrach hat eine gewohnt, also geschafft, die auch ein Gutthier war, die ist vor uns rausgekommen, oder? Und dann sind wir mit Autostopp auf Embrach und haben Bier im Restaurant, ich glaube, sie hat dort serviert, ist sicher nicht ihres gewesen, haben wir ein Heu und so, und das ist eben das ungeschriebene Gesetz oder so gewesen. Auf jeden Fall hat uns, habe ich jetzt gesagt, Gabi?
Nein, Jenny?
Nein, aber die im Restaurant war, dann wäre das Gabi Bammert gewesen. Gabi.
Aha.
Bammert, eben die wäre wahrscheinlich im Restaurant gewesen, weil wir sind ja eben so ein Trio gewesen, das man getrennt hat, oder? Und die hat uns ein Sandwich gegeben und in jedem Sandwich hat sie 50er Noten gehabt.
Oh je. Yeah.
Und dann haben wir wieder Überlebungsdingsbums gehabt. Oder? Ja.
Ja,
das also das war ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du Gespärli hast im Gutthirt, wenn die früher rausgekommen sind oder so, ist es gewesen, wenn du auf die Kurve gehst, wenn du Koordinaten gehabt hast, dort hast du können vorbeigehen und die haben dich sicher nicht verraten oder so.
Mhm.
Ja.
Und das ist aber schön.
Wie sind dir an die Informationen gekommen? Weil damals ist ja nicht so eben telefonieren und so.
Eben, das fragt man sich dann halt.
Ja.
Das frage ich mich jetzt auch.
Wie ich meine, du also, dem ist jetzt auch nicht gerade
umsetzt. Nein, aber es gab in Bammert, das war nicht Domatems. Es gab Ding, wie sagt man, Anita Willi, ist von Domatems und ich von Altstädten St. Gallen. Mhm. Und die Gabi Bammert, die, aber eben, wir haben ja auch Kanäle gehabt, dass das wäre ja noch etwas gewesen, mit diesen Briefen rausschmuggeln und so.
Mm-hmm.
Es kann sein, dass es über diesen Weg gelaufen ist, das wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Ich war sicher nicht die, gewesen, die können sagen komm, wir gehen zu der Gabi Bammert auf das Embrach.
Ja, Embrach, oder? Genau, ja.
Das war sicher nicht ich, gewesen, weil ich keinen hatte, aber sie haben mich mitgeschleift, oder? Mm-hmm. Weil, wo wir drei hier verreist sind, das war eben das Lustige. Ich durfte ja zum Vormund in die Ferien gehen. Mhm. Nachdem ich mit dem Pulsader aufgeschnitten habe, hat er wahrscheinlich gedacht, jetzt muss man mal für die etwas machen oder so. Die kann ja zu mir kommen in die Weihnachtsferien, oder?
Mhm.
Und dann sind wir eben in die Weihnachtsferien und Anita Willi ist ja auf die Lenzerheide und Anita Willi war ja in Ems. Und dann hat es aber noch mal eine gehabt. Den Namen von dieser weiss ich auf jeden Fall nicht. Aber es gab ist hier schon draussen. Und nachher sagt Anita im Zug zurück auf Altstädte, wir könnten noch zu Chur, meinte ich, einen Kaffee nehmen. Und dann gehen wir in Gutthirt. Mhm. Oder? Und dann sind wir dort einen Kaffee nehmen und es ist immer später geworden. Und Anita hat wahrscheinlich auch schon gewusst, dass wir nicht mehr in Gutthirt gehen. Aber ich war ja die Liesel von der Alm, ich hatte keine Ahnung, ich habe ihr einfach nachgehöselt, oder? Und dann hat sie, eine haben wir dann gerade abgehängt, weil die hat so dumm getan, dass alle, dass Schrotterei gerade gekommen wäre oder so. Aber ich weiss nicht mehr, wie die geheissen hat. Aber ich habe mich festgehalten an Anita, weil sie ist ja die Lebenserfahrene gsi. Er wäre ja lässig, mit denen mal zusammenhocken und sagen, weisst du noch, wie es war, oder? Ja, auf jeden Fall. Eben, da sind wir dann nicht in Gutthirt. Da sind wir dann ein paar Tage auf der Kurve gewesen.